also die Frage ist, bin ich dann kein Knecht mehr? Ja und nein.
Also ich war bei einem Chef beschäftigt im Garten. Und dann einmal war ich den ganzen Tag dran, war viel Unkraut. Unkraut weg, gepflanzt, gehäufelt, geschuffelt, alles gut gemacht. Am Abend kam der Chef, gab mir das Geld und das, die Familie hat sich versammelt. Und die haben sich alle gefreut und alle waren dran an dem Garten, wie schön, wie gut das alles ist. Und keiner guckt mich an. Jetzt dachte ich, ich hab's doch gemacht. Ich stehe an der Seite und die freuen sich alle. Die sehen mich überhaupt nicht. Warum? Weil ich kein Glied der Familie bin. Ich bin nur ein Knecht. Ich habe das gemacht für das Geld. Deswegen die Frage, kann ich auch ein Knecht sein nach der Taufe? Ich kann sein, wenn ich denke, ich habe dies und das alles gemacht. Jetzt bin ich näher bei Gott. Und vielleicht ein paar Tage später habe ich was verpasst oder was schlecht gemacht und jetzt habe ich Angst vor Gott. Und richtig. Die Zweiflung, die verfolgt den Mensch.
Richtig, richtig, das ist sehr wichtig. Und auch das, das ist sehr wichtig, auch das müssen wir durch dieses Bild immer wieder auffangen, dass es, das zu erklären ist der eine Punkt und es zu festigen, 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 festigen ist die zweite Seite. Denn viele Menschen, das stimmt, verstehen das einmal und irgendwann kommt das Alte wieder durch. Diese Botschaft, dass du diesen Weg gehst durch ein einziges Gebet, das du natürlich aus vollem Herzen sprichst, diese Botschaft ist so wundersam, dass man es einfach nicht sich vorstellen kann. Ja, also ich habe lange gebraucht, bis ich da so eine richtige Sicherheit gefunden habe, dass ich den Geist der Knechtschaft quasi zurücklassen konnte bei Jesus. Ja.
Und doch glaube ich, dass die Wiedergeburt aus Wasser und Geist notwendig ist.
Unbedingt.
Damit man Kind Gottes wird.
Unbedingt. Also wir nehmen der Taufe hier nicht die Funktion weg, aber sie ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ich glaube, dass, also weil ich halt auch vielerorts erlebt habe, dass Leute zur Taufe, den Schluss zur Taufe dadurch, sagen wir, motiviert wurden zur Taufe, dass ihnen gesagt wurde, bevor du nicht getauft wirst, bist du nicht gerettet. Ja, deswegen möchte ich das trennen, weil ich weiß, dass Leute so zur Taufe motiviert werden. Und ich glaube, dass das schwierig ist, weil das Neue Testament sagt, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden, wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist, dass die Leute sich für Jesus entscheiden, an einem Punkt, wo sie erkennen, dass sie selbst verloren sind und Jesus brauchen. Und die Taufe macht das äußerlich sichtbar. Aber wenn ich jetzt, ich nehme jetzt einfach das drastische Beispiel, wenn ich mich für Jesus entscheide und ich sterbe vor meiner Taufe, dann bin ich ein Kind Gottes. Ich meine, der Schächer ist ja auch vor seiner Taufe gestorben. Ja? Und da, ich glaube, das ist wichtig. Ich schmäle damit nicht die Taufe. Ich sage nicht, es ist unsere Aufgabe, die Leute zu Jesus zu bringen und dann sie laufen zu lassen, wo immer sie hinwollen. Aber ich glaube, dass das sehr wichtig ist, weil ich erlebt habe, dass Leuten gesagt wurde, sie müssen sich so schnell wie möglich taufen lassen. Die haben, ich sage es jetzt wirklich, die haben nicht einmal die Hälfte verstanden von dem, was es bedeutet, mit Jesus zu leben. Dass sie sich so schnell wie möglich taufen lassen müssen, weil sie sonst nicht gerettet sind. Und das ist, weißt du, deswegen möchte ich das trennen. Nicht, es ist nicht getrennt, es ist die Taufe zeigt äußerlich, was innerlich passiert ist. Ja? Ja, bitte.
Mit der Taufe und dem Neugeborensein ist gut, es ist notwendig. Aber ich glaube, noch wichtiger ist es, täglich das Leben Gott übergeben. Denn sonst verkümmert dieser Mensch und dann ist
richtig.
Er wieder genauso wie vorher.
Das ist ja, du sprichst jetzt da etwas an, eine Dimension, die wir noch nicht beachtet haben. Ja, wir sind jetzt erst beim Baby. Das kommt jetzt noch. Ja, genau, wir sind gerade beim Baby. Also wir sehen mal, von Gott angenommen werden kann ich ja nur so, wie ein Baby angenommen wird. Ja? Aber das geht weiter, das Leben. Das ist sehr wichtig. Das hat eine weitere Dimension, auf die wir jetzt auch gleich kommen. Ja? Aber ich betone das sehr oft und ich sage zu den Leuten, es ist tatsächlich so, dass ein Gebet, ein einziges Gebet dich zum Kind Gottes machen kann. Weil es steht, wie viele ihn aufnahmen. Das ist, das mache ich im Prinzip ganz einfach, indem ich es Jesus sage. Wir werden noch über kurz zu diesem Gebet kommen, wie, welche Form das haben kann. Das ist ja auch nicht wichtig, die Form, aber welchen Inhalt das haben soll, was der Mensch jetzt wirklich verstanden haben soll. Ja. Und genau, und dann kommen ja noch weitere Fragen. Ja. Eine Frage, die du jetzt angesprochen hast, ist jetzt, ich habe quasi dieses Gebet gesprochen, ich habe gesagt, Herr Jesus, ich glaube, dass du mein Heiland bist, ich glaube, dass ich ohne dich verloren bin, ich nehme dein Opfer an, ich nehme es als Geschenk an, ich nehme das ewige Leben an, ich möchte daran glauben, ich möchte daran festhalten, nimm du mich an, ich möchte nicht mehr ohne dich leben. Es ist klar, dass wir damit auch wirklich das neue Leben verbinden, den Wunsch nach einem neuen Leben verbinden müssen. Ja? Zu sagen, Herr Jesus, nimm bitte alle meine Schuld und lass mich danach in Ruhe, ist völlig absurd. Ja? Versteht ihr? Also zu sagen, kannst du nicht alles wieder gut machen, was ich verbockt habe und mich dann in Ruhe lassen? Ich glaube, dass kaum jemand das machen würde. Wenn Leute so denken, haben sie Jesus und sich selbst, ja, haben sie weder Jesus noch sich selbst wirklich verstanden oder ihre Situation. Aber jetzt steht jemand hier und die nächste Frage, die sich ergibt, die du angesprochen hast, ist, was ist, wenn ich jetzt sündige? Ja, was ist, wenn ich falle? Was passiert mit mir? Ja, wie ist mein Zustand? Ja, weil ich jetzt weiter versuche, mit Jesus zu gehen. Und da ist es auch so wichtig, eben das zu bestärken, dass du jetzt den Geist der Kindschaft hast. Das heißt, 1. Johannes 2, Vers 1, liebe Kinder, wir hatten das jetzt in Lektion, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn jemand sündigt, dann haben wir den Fürsprecher beim Vater. Und diesen Dienst Jesu, ja, das sind fast die zwei Balken vom Kreuz, sage ich jetzt mal symbolisch. Der eine Balken, der uns zum Kind Gottes macht, und der zweite Balken, der uns durchträgt unser Leben lang. Der Dienst Jesu ist das, eben das wesentliche Element, das mich jetzt auffängt. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Das heißt, Jesus hat für mich mit seinem heiligen Blut bezahlt. Das heißt, dass ich in ihm jetzt bin und sicher geboren bin. Und wenn ich falle, dann falle ich genauso weit. Bis in die Arme Jesu. Und er wird dafür sorgen, dass sein Geist mich erreicht in diesem Zustand, wo ich mich vielleicht von ihm entfernen will, wo ich vielleicht getrennt bin, wo ich vielleicht etwas gemacht habe, was mich von ihm trennt. Wird er sorgen. Das heißt immer, wisst ihr nicht, dass euch die Güte Gottes zur Buße zurückbringt. Ja? Das heißt, ich muss lernen, mich darauf zu verlassen, dass ich jetzt in der Gnade Gottes bin. Ja? So wie wir auch die nächste Strophe von dem Lied, das wir heute gesungen haben zum Eingang. Aus Gnaden, dieser Grund wird bleiben, solange Gott wahrhaftig heißt. Ja? Oder die letzte Strophe. Aus Gnaden, hierauf will ich sterben. Ich fühle nichts, doch ist mir wohl. Ich kenne mein sündiges Verderben, doch auch den, der mich heilen soll. Das heißt, du brauchst diesen Spruch, der mich mein Leben lang begleitet hat, seit ich ihn gehört habe, der geht so. Wenn ich auf mich schaue, dann weiß ich nicht, wie ich gerettet werden soll. Aber wenn ich auf Jesus schaue, dann weiß ich nicht, wie ich verloren gehen soll. Und ich glaube, das ist das, was wir den Leuten immer wieder mitgeben müssen, dass es eben jetzt darauf ankommt, auf Jesus zu schauen. Es wird bis zum Schluss keinen Grund in dir geben, wieso Jesus dich nehmen soll. Es wird immer nur in Jesus ein Grund zu finden sein. Und weil du auf Jesus schaust, das ist der Grund. Ja. Und deswegen ist es so wichtig zu erklären, dass ab jetzt Jesus die Verantwortung für mich hat, damit ich nicht morgen mich gar nicht aus dem Haus traue, weil ich könnte so viel falsch machen und dann falle ich wieder zurück und bin wieder verloren. Ja. Sondern ich bin jetzt ein Kind Gottes. Und wenn ich falle, dann stehe ich wieder auf. Der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Ja. Und jetzt kommt das, was du ansprichst. Was ist jetzt mit der Veränderung? Wir haben jetzt gesagt, okay, ein Baby hat ohne Veränderung, sagen wir mal jetzt praktische Veränderung seines Lebens, natürlich sein ganzes Herz umgekehrt, aber es bringt noch nicht viel Leistung, aber es hat 100% Sicherheit. Jetzt geht es im Christenleben nicht um Veränderung. Was würdet ihr sagen? Geht es im Christenleben um Veränderung, ja oder nein? Natürlich. Das ist ja die frohe Botschaft, ja? Das ist ja die frohe Botschaft, dass Gott uns völlig verändern möchte, langsam, aber sicher völlig verändern möchte. Und das ist ja auch so, wenn wir jetzt eine Familie anschauen, die ein Baby hat, wäre es normal, wenn dieses Baby 40, 50, 60, 70 wird und in die Windeln macht, ja? Versteht ihr? Es wäre nicht normal, ja? Und deshalb, aber was dieses Baby braucht, um sich zu entwickeln, ist diese Geborgenheit. Das heißt, wir sehen, dass es ein biblischer, dass es ganz klar ein biblisches Prinzip ist, dass wir vom Baby zum Sohn, zur Tochter heranwachsen. Aber, und da ist jetzt der wesentlichste Unterschied, nicht Veränderung bringt uns Sicherheit, sondern Sicherheit ermöglicht Veränderung. Ihr werdet das in eurem Leben immer wieder erlebt haben, dass Jesus euch verändert hat, allein dadurch, dass er euch versprochen hat, an eurer Seite zu sein, euch euren Wert gezeigt hat, dir bewusst gemacht hat, dass er dein Freund ist, dass du alles gewonnen hast, wenn du ihn hast. Diese Sicherheit, die löst uns erst langsam von Bindungen, von Gewohnheiten. Die verändert uns, die lässt uns verzeihen, die lässt uns neu lieben lernen. Es ist nur die Sicherheit bei Jesus, die uns verändert. Ja? Es ist der Plan Gottes, dass wir wachsen. Veränderung war immer der Plan Gottes. Aber niemals Veränderung, um Sicherheit zu kriegen. Ja? Ist eigentlich gar keine richtige Herzensveränderung. Das ist oft die äußere Veränderung. Wir verändern vielleicht gewisse Gewohnheiten, wir strengen uns an, wir lassen was zurück, aber wir sind noch nicht im Herzen, wir empfinden vielleicht noch gar nicht anders. Ja? Und das kommt nur durch die Sicherheit. Ich erkläre das anhand dieser Zeichnung. Ja? Und wenn wir das so verstanden haben, ja? Also wenn der andere mit mir mitgegangen ist und ihm bewusst geworden ist, das ist der einzige Weg eigentlich. Ja? Das ist der einzige Weg, den ich gehen kann. Und sobald ich Jesus annehme, sorgt er für alle meine Probleme, wenn ich bei ihm bleibe. Ja? Das heißt, ich kann nicht vorher sagen, ich kann nicht mein Leben Jesus geben, weil ich kann nicht mit dem Rauchen aufhören. Das wäre wieder dieser Weg. Ja? Sondern ich muss sagen, ich kann nicht mit dem Rauchen aufhören, also muss ich mein Leben Jesus geben. Das ist der einzige Weg. Ja? Also ist jetzt nur ein Beispiel. Ja? Oder ich kann mein Leben nicht Jesus geben, denn ich habe immer noch eine Neigung zu dem und dem. Egal was es ist. Egal was es ist. Ja? Das wäre der falsche Weg. Es geht umgekehrt. Du hast immer noch eine Neigung zu dem und dem. Sprich, du bist hilflos. Was musst du machen? Du kannst nur dein Leben Jesus geben, du hast keine andere Chance. Und du kannst nur ihm diese Türe öffnen und ihm bitten, dass er das verändert. Ja. Und dann natürlich ist es ganz wichtig, dass wir die Leute darin begleiten, wie können sie bei Jesus bleiben. Ja, diese letzte Spitze der Pyramide, wenn ihr euch noch erinnert. Wie können sie in Verbindung mit Jesus bleiben, Jesu Gegenwart erleben, damit sie nicht nur gehorchen wollen, sondern auch gehorchen können. Na klar muss ich den Menschen auffangen. Ich kann ihn nicht damit auf eine Reise schicken, ja, und sagen, das ist es, jetzt weißt du es, jetzt kannst du gehen. Ja. Aber es ist sehr, sehr wichtig, dass ein Mensch das versteht, ja, dass er nur kapitulieren kann. Er ist in der Kapitulation Gott näher als je zuvor. Egal wie gut er sich vorher bemüht hat. Ja. Er ist im Aufgeben. Er ist im Kapitulieren, darin zu sagen, ich schaff's nicht, ist er Gott näher, als er vorher war, wenn er sich bemüht hat. Ja. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ich denke, dass das ist die Basis dann auch für die Entscheidung. Ja. Für eine Entscheidung auch Jesus anzunehmen, als Retter und als Herrn. Es ist sehr selten, dass ich beide Entscheidungen in der gleichen Stunde mache, ja. Oft erkläre ich diese Zeichnung, aber ich bitte die Leute und frage sie, ob sie sich entscheiden wollen, ein Baby zu werden. Ja? Ob sie sich entscheiden wollen, neu geboren zu werden. Ob sie sich entscheiden wollen, aufzugeben und von Jesus aufgefangen zu werden. Ja? Und dann ist es so, dass wir auch dieses Gebet miteinander sprechen. Ja? Meistens ist es so, dass ich dann auch noch die Stunde darauf noch verwende, um nochmal über Neugeburt zu sprechen, dass das eben auch heißt, dass Jesus uns jetzt auch ein neues Herz gibt und ob sie auch bereit sind, ihr Leben Jesus zu geben. Viele von euch kennen ganz sicher diese Zeichnung, die in ganz verschiedenen Variationen gibt, um Leuten nochmal klarzumachen, was das bedeutet, Jesus auch als Herrn anzunehmen, nicht nur als Heiland. Die gibt es zum Beispiel mit einem Thron. Ich habe das jetzt nur, weil ich beschränkt bin, grafisch am Computer, aber habe ich das jetzt so gemacht. Es gibt auch, wer von euch kennt dieses Heftchen, ergreife das Leben. Es ist so breit, es war früher dunkelbraun-weiß, jetzt ist es gelb-weiß. Ja? Kennt das jemand? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich wollte es so gerne auftreiben und ich habe dann es verschwitzt, rechtzeitig zu besorgen. Ich habe es zu Hause nicht mehr gefunden, mein Heftchen. Aber das habe ich sehr oft, sehr lange verwendet, in der Lebensübergabe auch. Und zwar, warum dieses Heftchen? In diesem Heftchen werden nochmal die fünf wichtigsten Tatsachen beschrieben, auf jeder Seite eine, ganz simpel. Also leider, ich hätte euch das so gerne jetzt nur gezeigt, damit ihr wisst, wie es aussieht. Das ist so längsformatig, gelb-weiß, und ihr könnt das sicher bestellen über auch entweder über die Schriftenverwaltung oder über die Bibelfernkurs oder so weiter. Und da sind einfach ganz in einfacher Form die fünf wichtigsten Tatsachen, die man schon auch in den Kinderheften findet, die fünf verschiedene Farben haben, wenn ihr das aus der Kindesarbeitsschule kennt. Diese fünf wichtigsten Tatsachen: Gott liebt mich und ich bin unheimlich wertvoll in seinen Augen. Ich bin aber durch die Sünde von ihm getrennt und dadurch für ewig verloren. Jesus hat dafür bezahlt, dass ich nicht sterben muss. Und wenn ich Jesus annehme, kann ich ein Kind Gottes werden. Und ab diesem Zeitpunkt kann ich mit Jesus mein Leben leben und auch wachsen im Glauben. Das sind diese fünf Tatsachen. Und dass man die einfach nochmal durchbespricht. Da kann man auch fünf Bibeltexte dazu lesen. Und dann auch eben bittet und eben sagt, schau, es gibt drei Möglichkeiten, dein Leben zu leben. Entweder so, dass du sagst, okay, ich kenne Jesus und ich weiß, was er will, aber im Grunde geht das einfach niemandem was an, wie ich mein Leben lebe, ich möchte gerne meine eigenen Entscheidungen treffen. Ja, das ist das so, wie die meisten Menschen heutzutage ihr Leben leben. Natürlich, wenn du jetzt Jesus in dein Leben aufnimmst, kannst auch Jesus bitten, dir zu helfen, und kannst trotzdem sagen, aber es gibt Dinge, da möchte ich schon die letzte Kontrolle drüber haben. Ja? Und im Grunde mag ich gerne, dass Jesus in mein Leben kommt, vor allem wenn es mir schlecht geht, ist mir das wirklich recht, wenn er mich tröstet, ja. Und wenn ich meine Autoschlüssel verloren habe, ist das super, wenn er mir hilft, sie wieder zu finden. Und wenn ich krank bin, dass er mich wieder gesund macht, und wenn ich Erfolg brauche in der Arbeit, ist das auch schön, ja. Und deswegen bitte ich Jesus sehr gerne, mir zu helfen und so weiter, ja. Was ist das Problem an dieser Situation?
Ich bin der Chef.
Genau. Ihr könnt das auch mit einem Thron machen, Thronsessel, einer sitzt oben, einer sitzt unten, egal wie man das macht. Aber das muss einem schon nochmal bewusst sein. Ja? Genau, richtig. Du hast die Kontrolle im Prinzip, die letzte Kontrolle hast du. Ja? Und ihr wisst schon, was jetzt kommt. Die einzige Möglichkeit, wo ich wirklich Frieden finden kann, wenn ich mit Jesus leben möchte, ist natürlich die Möglichkeit, dass ich wirklich bereit bin, immer wieder neu zu sagen, Herr Jesus, du musst die Führung übernehmen. Ja? Und da ist eben in diesem Heftchen, da kommen die fünf Tatsachen, und dann ist so eine Seite, wo sowas Ähnliches ist. Ja? Da ist so ein Kopf aufgezeichnet und im Gehirn steht einmal ich und Jesus und so weiter. Ja? In diesem Heftchen. Ja? Und da steht dann drunter, wie ist dein Leben momentan? Und dann kann man sagen, so, so oder so. Wie möchte ich, dass mein Leben ist? Ja. Und das ist wirklich, wirklich, man denkt, das ist total simpel und das klingt fast wie Kinderkram, aber das ist so wesentlich, das ist so essentiell, das ist so im Kern. Und die Leute spüren das, wenn sie diese Zeichnung sehen. Ich habe das nicht gedacht, aber wenn du sie fragst, wie möchtest du, dass dein Leben ist? Und manche zeigen ganz völlig frei und sofort auf das dritte Bild, weil ihnen das schon klar geworden ist eigentlich. Sie haben die Erfahrung sogar schon gemacht, was für einen Unterschied es macht. Ja? Oder sie haben schon die Überzeugung, ja? Sie haben schon den Wunsch. Und bei anderen merkst du, dass sie ganz klar wissen, natürlich ist es das einzig Sinnvolle, auf das dritte Bild zu zeigen, weil sie ja Jesus schon kennen und wissen, er ist mir ein Retter geworden. Aber sie zögern ein Stück weit, und da frage ich sehr oft nach, gibt es etwas, wo du zögerst? Gibt es etwas, was dich hindern könnte, Jesus voll zu übergeben? Und wenn sie dann sagen, ja, dann frage ich schon nach, möchtest du es mir sagen oder möchtest du es lieber für dich behalten? Und dann erkläre ich noch einmal, dass egal was es ist, was sie noch nicht sich vorstellen können zu ändern. Und meistens ist es nicht so, dass sie es nicht aufgeben wollen, sondern dass es wieder so ist, dass sie sich nicht vorstellen können, dass es sich ändert. Ja? Und dann sage ich wieder, du kannst nicht sagen, ich warte, bis ich die Kraft habe, es zu ändern, sondern du musst sagen, Herr Jesus, ich habe die Kraft nicht, es zu ändern. Ja? Und dann, genau, und dann spreche ich das mit ihnen durch. Das heißt, das sind eigentlich zwei Entscheidungen, die zusammengehören. Die erste Entscheidung quasi, diesen Weg zu gehen und einfach Jesus als Erlöser anzunehmen, der meine Schuld trägt. Ja? Und die zweite Entscheidung eben, Jesus als Herrn, als König anzunehmen und zu sagen, ich möchte, dass er mein Leben auch übernimmt. Ja? Also, ich habe erlebt, dass fast in allen Fällen die Leute sehr froh waren, dass wir darüber gesprochen haben. Dass sie dankbar waren. Wir haben jetzt schon lang genug darüber gesprochen, dass es einen zu frühen Zeitpunkt geben kann, aber eigentlich ist es meistens so, dass du spürst, die Leute möchten darüber auch sprechen. Und dass die Leute froh waren, dass man darüber spricht. Und dass man, auch wenn man selber, man weiß, dass man den Leuten jetzt sehr nahe kommt und dass man jetzt, sagen wir, sehr weit an dem Kern ihres eigenen Lebens und ihrer eigenen Persönlichkeit ist, dass man trotzdem der Diener ist einfach, der es machen muss, um den Leuten zu helfen. Ja, es ist fast wie so eine Hebammenarbeit, sage ich jetzt oder so. Ja, das heißt, du dienst der Person und du fragst einfach nach. Und wenn die Person sagt, ja, sie möchte das, dann ein ganz einfaches Gebet sprechen. Ihr habt dann noch verschiedene Möglichkeiten, falls ihr unsicher seid, auf der Seite 21 unter Gebet. Entweder der Partner ist bereit, einfach jetzt selbst ein Gebet zu sprechen. Ja, er möchte einfach, ich möchte das jetzt beten und du überlässt ihm das Gebet. Oder du hast ein Gebet vorbereitet und ihr lest es miteinander. Ja? Oder auch, das ist eine Möglichkeit, die ich eigentlich bis jetzt nicht verwendet habe, dass du betest und der Partner spricht genau das nach, was du sagst. Ja? Also meine Möglichkeit, die ich vielleicht am häufigsten angewendet habe, ist, dass ich ein Gebet gesprochen habe, wo ich das Wesentliche selbst gesagt habe in unser beider Namen. Ja? Und dann dem anderen die Möglichkeit gegeben habe, noch selbst auch zu beten. Ja? Manchmal war es so, dass die Leute gesagt haben, sie möchten das lieber im Stillen tun. Dann habe ich in unser beider Namen gebetet, Jesus als Heiland anzunehmen, eben ihm die Sünden zu geben. Ich habe gesagt, eben wie ich auch vorher schon gesagt habe, Herr Jesus, ich gebe auf, ich gebe mein Leben dir in die Hände, ich möchte, dass du mich führst, ich möchte, dass du meine Sünden trägst, dass du mein Heiland bist und ich nehme das ewige Leben als Geschenk an. Und dann manchmal habe ich einfach eine stille Pause gelassen für den anderen, um leise zu beten, weil er einfach zu zaghaft war, einfach auch vielleicht das Gefühl hatte, wenn ich jetzt muss ich erst formulieren und dann störe ich mich mehr, dann beschäftige ich mich mehr damit, ob ich es richtig sage, als wenn ich es wirklich leise Jesus sage. Ja. Du hast eine Frage.
Ja, ich habe noch eine Frage zu dieser Lebensübergabe. Hier
ja?
steht, und du hast hier geschrieben, bevor ein Mensch eine so schwerwiegende Entscheidung treffen kann, Punkt A, Punkt B, Punkt C. Das heißt, es ist also, auf der Seite 19,
ja.
Es ist also eine schwerwiegende Entscheidung.
Ja.
Einerseits, auf der anderen Seite haben wir aber heute, gerade in dieser Woche, in einem anderen Zusammenhang über Taufe gesprochen. Und über die Frage, wann, in welchem Lebensalter ist es sinnvoll, junge Menschen zu taufen? Nun hast du ja mit sehr vielen jungen Menschen gerade zu tun.
Ja.
Was würdest du aus deiner Erfahrung sagen? Einerseits eine schwerwiegende Entscheidung, die sehr viel Erkenntnis, kognitive, gefühlsmäßige Lebenserkenntnis und so weiter in sich birgt, einerseits. Andererseits aber wird davon gesprochen, man soll möglichst oder soll auch jungen Menschen den Weg nicht verstellen. Was würdest du aus deiner Praxis sagen?
Ich habe viel über diese Frage nachgedacht, auch mit Leuten gesprochen. Ich habe manchmal Sachen erlebt, die mich ein bisschen beunruhigt haben, auch in diesem Bereich. Aber ich bin auf jeden Fall zu dem Schluss gekommen und das ist vielleicht etwas, wo jetzt nicht alle mir zustimmen würden, aber ich sehe schon, dass die Entscheidung für Jesus, Jesus als Heiland anzunehmen und als König, eine Entscheidung ist, die man auch als Kind schon treffen kann. Zum Beispiel, ich habe meine Entscheidung für Jesus als Heiland und auch als Herrn meines Lebens mit, denke ich mal, 8 oder 9 Jahren getroffen. Und ich muss sagen, im Kern hat sich diese Entscheidung im Wesentlichen nicht verändert. Ich bin reifer geworden. Ich musste diese Entscheidung immer wieder bekräftigen. Ich musste sie prüfen anhand von Herausforderungen und so weiter. Und ich bin natürlich auch von dieser Entscheidung habe ich mich wieder entfernt und habe zurückgefunden. Aber im Wesentlichen kann ich wirklich sagen, ich habe das Wesentliche, dass es wirklich hier um das ewige Leben geht, dass ich wirklich keine Chance habe ohne Jesus. Was es bedeutet, dass Jesus für mich gestorben ist. Das heißt, dass da waren viele Faktoren, die mich da gelehrt haben. Ja, zum Beispiel eine Kassette, die ich nie vergessen werde, wo das wirklich in Liedern so tief erklärt wurde, dass ich als Kind das Empfinden hatte, genau so ist es. Aber ich würde nicht sagen, dass es sinnvoll gewesen wäre, damals getauft zu werden. Ja. Und da würden mir vielleicht manche nicht zustimmen. Ja. Aber das hat folgenden Grund. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, wenn junge Menschen eine Entscheidung für Jesus treffen, dass wir das als Erwachsene würdigen, ernst nehmen und auch bekräftigen. Ja. Auch vielleicht sogar öffentlich. Das ist bis jetzt nicht in unserer Gemeinde in irgendeiner Form, es hat keine Tradition, dass man das öffentlich bekräftigt, vor der Gemeinde meine ich jetzt, dass Leute eine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Dass man zum Beispiel im Gottesdienst, dass man ein Kind im Gottesdienst bekennen lässt, ich habe eine Entscheidung für Jesus getroffen. Ja. Aber ich glaube, dass das durchaus, sage ich jetzt mal, eine Berechtigung hätte. Allerdings ist es so, dass zur Zeit Jesu die Leute waren als Juden aufgewachsen, es gab diese Tradition, diese tiefe Tradition, in der alle standen. Und wenn sie Jesus als Heiland angenommen haben, dann waren sie im Prinzip an diesem Punkt, dass sie im Prinzip alles verstanden haben. Heute gibt es einen Pluralismus von Lehren. Das heißt, wenn jemand Jesus als Heiland annimmt und dann die Taufe erlebt, dann bedeutet ja vor allem in unserer Gemeinde die Taufe nicht allein, dass jemand Jesus angenommen hat, sondern dass er Glied einer Glaubensgemeinschaft wird durch die Taufe. Und das verändert für mich die Situation. Nämlich, dass jemand auch abschätzen können muss, warum er in diese Gemeinde getauft wird, finde ich. Weil es wäre ja fast ein Betrug, wenn wir unsere Kinder einfach schnell in unsere Gemeinde taufen, weil wir denken, es ist die richtige, bevor sie abschätzen können, was es bedeutet, die Bibel so zu verstehen, wie unsere Glaubensgemeinschaft das versteht. Also das ist meine Erfahrung, dass ich denke, ich kenne viele Leute, die mit 11, 12 getauft wurden und ich glaube, 99% haben zu mir gesagt, sie wurden damals irgendwo aus einer gewissen sozialen Bindung heraus mitgetauft und sie haben irgendwo die Entscheidung auch aus der Familiensituation heraus getroffen oder weil es einfach ihnen angeboten wurde oder weil sie einfach, ja, aber sie haben es nicht erfasst, sie haben es später erfasst. Ja, also so. Meine Praxis ist so, dass ich auch, wenn junge Leute sich entscheiden, dass ich mit ihnen ein Gespräch habe, also wenn sie sich für Jesus entscheiden, dann ist das für mich eine ganz klare und eine wirklich würde. Natürlich muss man abschätzen, was da geschehen ist, sich für Jesus entscheiden. Ja, es gibt natürlich frage ich schon in der Kindersabbatschule, wer möchte zu Jesus kommen, ja? Und die Kinder kommen zu Jesus und haben vielleicht noch nicht in der Tiefe erfasst, was das bedeutet. Aber es ist eine wertvolle Entscheidung. Aber das muss ich einfach immer weiter tragen und unterstützen. Aber wenn jetzt ein junger Mensch zu mir kommt, dann erkläre ich das auch den jungen Leuten so, dass ich sage, wenn zum Beispiel jetzt jemand 11, 12 Jahre alt ist, ja, dann sage ich, ich glaube, dass du auch schon die Botschaft der Adventgemeinde verstehst und dass du auch weißt, was es bedeutet, das zu glauben. Aber du bist in einer Lebensphase, wo du, vor allem wenn die Eltern Adventisten sind, sage ich das jetzt mal, ja, wo du im Prinzip in fast allen Dingen, die du tust, das tust, was deine Eltern auch tun würden. Mit 11 Jahren ist man noch nicht in der Pubertät. Ja? Mit 11 Jahren macht man zu 95% in großen Entscheidungen, nicht ob ich jetzt die Kekse esse oder nicht, eh klar, da mache ich das, was ich will. Ja? Aber in den schwerwiegenden Entscheidungen würde ich zu 95% das machen, was meine Eltern machen würden. Oder die wichtigste Bezugsperson. Und dann sage ich zu ihnen, Und es werden jetzt bald Jahre auf dich zukommen, wo das, was deine Schulfreunde, was deine Kameraden, was die Leute um dich herum, was die Welt über dich denkt, noch wichtiger wird für dich. Und dann wirst du nochmal vor der Entscheidung stehen, ob du den Weg gehen willst. Ja? Und ich jetzt als deine Begleiterin würde gerne, dass du mit Jesus durch diese Phase gehst und dann, wenn du quasi an der Schwelle bist zum Erwachsenwerden, entscheidest, ob du Adventistin werden willst oder nicht. Ich weiß nicht, darüber muss man jetzt, kann man lange diskutieren und ob es dazu eine wirkliche Theologie gibt, ob es sinnvoll ist, erst, also die Taufe und das Adventistwerden, versteht ihr? Das ist ja schwierig, weil wir sagen, so wie der Stefan vorher gesagt hat, die Taufe aus Wasser und Geist ist die Taufe aus Wasser und Geist. Ja? Was ist, wenn die Taufe aus Geist mit 8 Jahren geschieht und die Taufe aus Wasser mit 18? Ja? Was ist in den 10 Jahren? Ja? Aber ich weiß nicht, also mir ist es lieber, diese Spannung auszuhalten, weil ich weiß, dass vor Gott die Entscheidung für Jesus eine Entscheidung ist, die man eben mittreffen kann. Und ich halt als jemand, der begleitet, ich möchte gerne wirklich sehen, dass jemand quasi aus dieser Unabhängigkeit heraus auch, aus dieser sozialen Unabhängigkeit heraus auch eine Entscheidung für die Gemeinde und für Jesus trifft. Aber gut, das ist, ja.
Ich wollte nur korrigierend sagen, dass ich glaube, dass, wenn man das Leben von Jesus anschaut, dass die Taufe mit dem Geist, mit der Taufe im Wasser zusammengehört. Mhm. Nicht, dass die Taufe mit dem Geist vorher stattfindet. Mhm. Der Geist wirkt zwar an den Menschen, aber die Gabe des Geistes zeigt auch die Taufe von Jesus, ist in Verbindung mit der Taufe im Wasser.
Ja, gut, dass du das ansprichst. Also darüber haben wir uns auch schon viel Gedanken gemacht. Der Sven, mein Mann, hat darüber auch studiert. Wie ist das jetzt quasi? Fällt die Taufe mit dem Geist, ist die quasi immer an die Wassertaufe gebunden und ist das immer ein Ereignis? Weil es ist eine wichtige Frage, ja. Und eine Sache ist die, dass wir eben zum Beispiel in der Apostelgeschichte die Situation haben, wo Cornelius als Heide die Botschaft von Jesus empfängt und niemand würde ihn in dieser Situation taufen, weil alle denken, das ist ein Heide. Und was passiert ist, dass er die Taufe mit dem Geist empfängt, Cornelius. Während Petrus mit ihm spricht und ihm das Evangelium erklärt und er das Evangelium annimmt, wird er mit dem Geist getauft und auch sein Haus und sie beginnen auch in anderen Sprachen zu sprechen, damit deutlich wird, dass der Heilige Geist sie getauft hat. Und dann sagt Petrus, sie wurden mit dem Geist getauft, wir können ihnen die Wassertaufe nicht verwehren. Also das ist so eine Situation. Ja? Und dann trauen sie sich zum ersten Mal, Heiden zu taufen. Ja? Also da war für mich zumindest klar, das stimmt, die Wassertaufe ist das Zeichen der Übergabe und deswegen schenkt uns Gott seinen Geist. Aber es ist nicht zwingend so, dass Gott gebunden ist an dieses Ereignis, sonst hätte er den Cornelius ja nicht im Geist geben können, weil er war nicht getauft. Aber du wolltest was sagen,
bitte. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt genau passt, aber Jesus war ja mit 12 Jahren schon erfüllt vom Heiligen Geist und wurde aber erst mit 30 Jahren getauft. Also da ist er auch, ich meine, ich weiß nicht, ob man das jetzt verwenden kann, aber ich sehe es so. Ja.
Interessantes Beispiel, ja. Also ich glaube, dass da kann man viel auch noch, ich sage mal, drüber sprechen und es wird ja ganz oft drüber gesprochen, wann sollte jemand getauft werden, nicht nur als Kind. Wir haben ja in der Gemeinde, stehen wir oft vor der Frage, ist jemand schon bereit zur Taufe und dann stehen wir als Gemeinde da und sollen diese Entscheidung treffen und ich bin als Bibellehrerin oder als Begleiterin, stehe ich ja mit jedem Menschen vor der Frage, ist jemand reif. Ja. Ein junges Mädchen hat mich angesprochen, sie möchte getauft werden und wir haben Bibelunterricht begonnen, ich habe sie gefragt, warum sie getauft werden möchte und sie hat gesagt, sie war damals, glaube ich, 14, sie hat gesagt, sie war bei der Taufe ihrer Schwester dabei und das war so ein schöner Tag und sie hat so schöne Geschenke bekommen. Ja. Und da hast du dann die Verantwortung natürlich als Begleiter auch. Ja? Wie machst du dieser Person bewusst, was es bedeutet, getauft zu werden? Ja. Und ja, das war auch keine leichte Situation für mich, muss ich sagen. Aber sie wurde vor 3 Wochen getauft. Wir haben 1,5 Jahre miteinander Bibel studiert, da hat sich viel getan in diesen 1,5 Jahren. Und ich.
Wie alt ist sie jetzt?
Sie ist jetzt 15,5 oder so. Und sie hat eine ziemliche Entwicklung auch durchgemacht. Und als ich sie zum Schluss gefragt habe, warum sie getauft werden möchte, hat sie nicht gesagt, wegen der Geschenke. Ja. Also, sonst hätte ich Bedenken gehabt. Ja. Nee, aber ja. Obwohl man dazu sagen muss, man muss da viel lernen, sich von Gott führen zu lassen. Denn in ihrer Situation war das so, dass sie kommt aus einer schwierigen Familiensituation, ihre Eltern sind seit Jahren sich trennen oder zusammenziehen oder einer geht oft weg oder so und es ist eine extreme Unsicherheit für sie innerlich, ja. Ganz extrem unsicher, wo gehört sie hin im Leben und so, das war sehr lange für sie. Und das, was sie gesagt hat über die Taufe, war nicht das Einzige. Das, was ich später drauf gekommen bin, warum sie getauft werden wollte, war, dass sie plötzlich in der Gemeinde eine Familie gefunden hatte und zum ersten Mal das Gefühl hatte, sie gehört wohin. Und sie wollte auch getauft werden, weil sie das gespürt hat bei ihrer Schwester. Das waren nicht die Geschenke an sich. Das habe ich später dann schon auch immer wieder rausgehört, sondern das Gefühl, dass die Leute ihre Schwester jetzt in diese Familie voll aufnehmen. Und das ist nicht der Hauptgrund, warum wir uns taufen lassen. Aber es ist eigentlich ein wesentliches Element. Ja. Natürlich war mir klar, egal welche Gemeinde das gewesen wäre, egal mit welcher biblischen Überzeugung, wenn sie so sich ihr gegenüber verhalten hätten, hätte sie das bei jeder Gemeinde empfunden. Ja. Das heißt, es war eigentlich Zufall, dass es die Adventgemeinde war. Und ich wusste, ich möchte, dass es nicht Zufall ist. Ich möchte, dass sie am Ende sagt, ich wähle die Adventgemeinde. Ja, weil ich der Bibel folgen möchte und weil die Adventgemeinde der Bibel folgt. Aber das ist natürlich ein langer Weg gewesen und ich denke, dass immer noch ihre Entscheidung, sich taufen zu lassen, sehr wohl ist, weil sie sich für Jesus entschieden hat, weil sie mit Jesus leben möchte, weil sie auch in ihrem Leben Veränderung erlebt hat. Aber es war für sie wesentlich, dass ich nicht sage, jetzt wirst du mal 18 und dann bist erwachsen, weil einfach das schon, ich weiß, dass es trotzdem ein wesentlicher Schritt war in die Gemeinde, auch als Gemeindeglied. Ja. Und sie wollte ja doch gefragt, ob sie dann auch mithelfen, also nicht nur mithelfen darf, sondern ob sie dann auch in der Gemeinde aktiv sein darf und so weiter. Also es war ja sehr wichtig auch. Ja. Also ich weiß, es ist nicht das wesentlichste Element, aber man muss sich da auch öffnen lassen von Gott für die Sicht, in der wie Menschen das sehen. Also ich wollte noch abschließend eigentlich sagen, dass wir waren gerade stehen geblieben bei diesem Gebet. Wenn du dieses Gebet gesprochen hast, ich glaube, es ist sehr, sehr schön zu bekräftigen, dass dieses Gebet wirklich Wert hat vor dem Himmel. Nochmal. Ja? Dass du dieser Person wirklich sagst, ich freue mich, dass du diesen Schritt gegangen bist. Ich weiß, dass der ganze Himmel dein Gebet gehört hat. Und dass du jetzt ein Kind Gottes bist. Ja. Und ab dieser Stunde versuche ich das immer wieder zu bestärken. Ja. Und den Menschen auch zu sagen. Und immer wieder zu fragen, wie geht es dir mit deiner Beziehung zu Gott? Und bist du sicher, dass du ein Kind Gottes bist? Und da kommen dann oft so, wie damals beim Andreas, wo ich das vorgelesen habe, so Sachen wie, ich bin nicht sicher, ob ich wiedergeboren bin, weil ich habe immer noch so viele Fehler oder so. Ja. Und dann merkt man, man muss eigentlich auffrischen und nochmal den Schritt gehen und so weiter. Aber es ist eines der wunderschönsten Dinge in unserer Arbeit und wer das einmal erlebt hat, einen Menschen auf diesem Weg zu begleiten, das hat irgendwo Suchtpotenzial, sage ich jetzt mal. Also das nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne. Man fühlt sich so demütig irgendwie, dass Gott einem dafür gebraucht hat und man erfährt ein Glück, das nicht zu vergleichen ist mit anderen Dingen irgendwo auf dieser Welt. Wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann lade ich euch ein, dass wir nochmal Gott zum Abschluss uns unter seinen Segen stellen und ihm bitten, dass er uns führt und leitet. Herr Jesus, wir haben uns heute nochmal mit deiner Gnade beschäftigt, mit diesem Wunder, dass keiner von uns diesen Weg gehen könnte, wenn es auf uns ankäme. Dass wir das erkennen durften, dass wir alle nur durch diesen Glaubensschritt zu dir kommen können und deine Kinder werden. Herr, hilf, dass wir es wieder neu begreifen, dass uns das ewige Leben gehört. Hilf, dass wir wieder neu begreifen, wie teuer es war, wie viel du dafür bezahlt hast und auch, wie sicher wir sein dürfen in deinen Armen, dass du uns nicht loslassen wirst, bis wir dort oben angekommen sind. Dass du nicht zulassen wirst, dass wir von dir wegkommen, dass du uns nachgehen wirst, Herr. Und ich bitte dich, stell uns alles in den Weg und geh uns immer nach. Und Herr, jetzt möchten wir unser Leben auch dir in die Hände legen in Bezug auf die Aufgabe, die du uns gibst. Herr, gib uns die Möglichkeit, diese Erfahrung zu machen, dass wir mit Menschen über dich sprechen und auch den Mut haben, sie vor diese Entscheidung zu stellen. Und wir danken dir dafür, dass du überhaupt dich entschieden hast, Menschen zu gebrauchen, uns zu gebrauchen, mit allem, was wir nicht sind. Und wir danken dir dafür. Und wir loben dich dafür. Und wir danken dir für diese ganze Woche, die wir erlebt haben. Amen.